Ich begrüße heute Dr. Sabina Schaffner hier. Sie ist Direktorin des Sprachenzentrums der Universität und der ETH Zürich. Nebenbei auch noch als Coach tätig in der Weiterbildung. Und wir haben heute einen Vortrag von ihr gehört zum Thema Peer Coaching als Mittel effizienter Lösungsfindung und ressourcenorientierter Personalentwicklung. Peer Coaching ist in der Weiterbildung mittlerweile ein sehr zentraler Begriff und ich möchte Sie jetzt zum Einstieg fragen, welchen Benefit, also welchen Vorteil bietet denn dieses Peer Coaching, wenn das dann in einer Einrichtung oder in einem Unternehmen eingesetzt wird?
Ja, Peer Coaching bietet viele Vorteile. Es gibt einmal einen unmittelbaren Effekt, weil Peer Coaching nachhaltiges Lernen unterstützt. Das heißt, es ist eine gute ergänzende Maßnahme zu Weiterbildungsprojekten oder auch zur on-the-job beruflichen Weiterbildung. Dann hat das Peer Coaching natürlich noch sehr wichtige Nebeneffekte, indem es übergeordnete Kompetenzen unterstützt, die Kooperation, die Nutzung der eigenen Ressourcen, auch das Fokussieren auf Lösungen und ein Handeln entgegen der Problemverhaftetheit, die Zusammenarbeit generell der Mitarbeitenden oder Dozierenden, die in einer Organisation arbeiten. Also Peer Coaching ist als eine Methode oder ein Setting von Förderung von Wirksamkeit sehr, sehr geeignet.
Wo sehen Sie denn den Unterschied zu anderen Instrumenten der Problembearbeitung? Es gibt aber auch vielleicht Risiken und Nachteile, wo Sie jetzt in Ihrer Erfahrung gemerkt haben, das ist vielleicht ganz gut angedacht, aber es hat sich bei uns nicht durchgesetzt, beziehungsweise wir haben da andere Herausforderungen erkannt.
Also das Peer Coaching fokussiert natürlich auf die Person, wie Einzelcoaching auch. Das heißt, Themen, Probleme, Herausforderungen, die personennahe sind, sind geeignet. Also Fragen der Arbeitsorganisation, der Projektgestaltung, wo ich dann zum Beispiel im Lead bin, der Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen, mit der Vorgesetzten oder mit den Mitarbeitern, die sind da geeignet. Vielleicht auch persönliche Entwicklungsfragen haben da Platz. Die Grenzen des Peer Coachings sind strukturell dann da, wo es wirklich um größere Organisationszusammenhänge geht. Da wäre dann Organisationsberatung mehr angesagt, wo man wirklich auf das gesamte System schaut und wo die verschiedenen Akteure des Systems auch involviert sind. Also im Coaching kann ich gucken, wenn es ums System geht, was kann ich tun, um vielleicht Einfluss auf dieses System zu nehmen, aber ich bin die einzige Beteiligte, die dann in diesem Setting dabei ist. Und da gibt es eben Grenzen. Weitere Problembearbeitungsgrenzen gibt es, oder weitere Grenzen, wo diese Form von Problembearbeitung nicht zieht, sind eben die, ich im Vortrag auch genannt habe, wenn das Problem tatsächlich nicht hausgemacht ist, sondern auf strukturellen, materiellen Gegebenheiten beruht, also Raumprobleme, Finanzprobleme, zum Teil auch vielleicht Strukturprobleme, also Reorganisationen, die ungefragt über einen hereinbrechen. Also es gibt Grenzen und da kann auch der Einzelne das nicht lösen. Und es ist sicher auch eine Wichtigkeit, dass dann das erkannt werden kann im Peer-Coaching. Wir hatten ja beim Vortrag in der Diskussion auch diesen Fall, also was passiert in dieser wichtigen Anfangsphase, wenn das Problem quasi definiert wird, bevor es in die Bearbeitung geht, dass da vielleicht, also das sollte ein Coach natürlich sehen, ein professioneller Coach, aber ist schon auch meine Erfahrung, dass das auch gesehen werden kann im Peer-Coaching, dass gewisse Probleme nicht geeignet sind oder zu groß sind, also auch zu groß sind oder einfach nicht passen, weil sie ein anderes Setting brauchen. Für gewisse Themen braucht es eben dieses Peer-Coaching mit extern, also diese kollegiale Beratung mit extern, weil ich dann unbefangener bin durch persönliche Beziehungen und total ungeeignet ist Peer-Coaching, wenn es um Konflikte geht. Ich kann das Thema Konflikt als Einzel einbringen, wie soll ich mich da verhalten? Da kann man mal gucken, ob das noch möglich ist. Aber ich kann nicht einen Konflikt, den ich mit jemandem habe, im Peer-Coaching mit dieser Person lösen.
Wir haben also, das ist gerade schon so ein bisschen angeklungen, nicht nur eine Lösungsfindung, die wir dadurch erreichen können, sondern auch, und das ist jetzt so der weiterführende Gedanke, sogar Personalentwicklung können wir damit ansteuern. Ja? Das heißt, wir haben ein konkretes Ziel, was wir beraten wollen, aber es geht auch darüber hinaus, oder?
Genau, es geht darüber hinaus. Für die Betroffenen, die jetzt zum Beispiel in einer kollegialen Beratungsgruppe sind, geht es natürlich zunächst darum, dass sie eine Plattform haben, wo sie ihr Anliegen einbringen können und für ihren Fall, ihr Problem, ihre Situation eine Lösung finden. Darüber hinaus ist aber diese Plattform eine Lernmöglichkeit, um übergeordnete Kompetenzen zu lernen und auch sich zu erleben in der Zusammenarbeit mit anderen, im Reflektieren mit anderen, sich auch als wirksam, als effizient, als wertvoll in diesem Kontext zu erleben. Und das hat wieder einen positiven Backwash-Effekt, könnte man sagen, auf die Organisation. Also das ist so das Setting der kollegialen Beratung. Man kann es auch gezielt für Personalentwicklungsmaßnahmen einsetzen, indem man eben Mitarbeitende zu einer Weiterbildung schickt und dann erstmals überprüft, ob es da sowas gibt oder dann auch wieder das begleitet, wenn sie zurückkommen, dass sie mit anderen zusammenarbeiten, dass sie ihr Wissen weitergeben, dass sie mit anderen zusammenlernen. Also so, dass dieses Peer-Coaching quasi ein Element, ein ständiges Element einer Organisationskultur wird und das natürlich wirklich die Autonomie und die Kompetenz der Mitarbeitenden, aber auch ihre Kooperationsfähigkeit stützt.
Wir erleben uns im Peer-Coaching als wirksam und können darüber eine interne Organisations- und Personalentwicklung betreiben. Können Sie vielleicht nochmal darauf eingehen, warum es so wichtig ist, hierbei auch die Perspektive von außen zuzulassen? Out of the box haben Sie das ja im Vortrag genannt. Welche positiven Effekte ergeben sich daraus?
Ja, weshalb man das machen soll. Also ich für meine Dozierenden würde ihnen gern die Gelegenheit geben, einfach noch in einem weiteren Ring von anderen zu lernen. Also nicht von den Kollegen, mit denen sie zusammenarbeiten. Da können sie natürlich durch dieses Peer-Feedback fachlich viel lernen. Also das wäre dieses On-the-Job, gemeinsam lernen. Aber die kollegiale Beratung könnte natürlich nochmals die Perspektive weiter öffnen. Und es ist auch eine Alltagserfahrung, die wir machen, dass Menschen, wenn sie von außen kommen, das erleben wirklich im Alltag auch, im Privatleben, mal ganz anders auf eine Situation gucken können und dieses Potenzial würde einfach nutzbar gemacht. Also es kann helfen, aus festgefahrener Routine zu befreien oder aus Sackgassen oder vermeintlichen Sackgassen einen Ausweg zu finden. Auch, ich glaube, das Gefühl zu haben, dass andere mich hören, dass sie das verstehen, was mein Anliegen ist, das ist, also diese Intervention allein ist schon hilfreich. Ich glaube, mal unabhängig davon, wie gut dann die Lösung ist, die ich mitnehmen kann, einfach die Tatsache, dass ich mir dafür auch Zeit nehme, dass ich auch weiß, meine Organisation unterstützt das, sie fördert das, sie finanziert das vielleicht mit, wie auch immer, sie findet das wichtig, das ist auch eben eine Form, denke ich, von Unterstützung, die mit Wertschätzung zu tun hat und natürlich auch mit dem Verständnis, dass es nicht einfach den perfekten Mitarbeiter gibt, Punkt, Schluss. Also ich bin total überzeugt, dass wir alle immer weiterlernen müssen, dass wir Fehler machen müssen, um auch weiterzukommen, dass wir Sackgassen erleben, dass das halt auch zum Leben und auch zum Arbeitsleben gehört, aber dass das nicht das Ende der Bodenstange sein darf. Also, und eben Führung heißt dann auch Angebote bereitstellen, die aber dann auch genutzt werden können. Und das ist dann wieder der Job der Dozierenden. Also ich kann ja dann auch nicht die Verantwortung übernehmen, das ist es dann machen. Aber ich kann natürlich dann sagen, okay, wir stellen euch die und die Maßnahmen zur Verfügung. Peer-Coaching wird sicher nicht jedermanns Sache sein. Dann gibt es halt vielleicht Dozierende, die machen halt noch mehr Selbststudium oder sprechen mit ihren Freunden. Das ist auch okay. Aber irgendetwas in diesem Peer-Bereich müssen sie ja machen und das wäre einfach noch eine weitere Option.
Und wie sieht das denn bei Ihnen an der Uni, an der ETH aus? Mhm. Wie groß ist Ihre Einrichtung und mit wie vielen Stellen arbeiten Sie und wie setzen Sie das da ein?
Also das Sprachenzentrum selbst wird ja von beiden Hochschulen finanziert und wir haben im Moment in zwei Abteilungen, die große Abteilung moderne Sprachen, eine kleine alte Sprache. Wir haben auch noch das Latinum und Graecum. Ich glaube 45 Dozierende, die sind aber die meisten nicht 100% angestellt. Wir haben noch ein paar Honorarlehrkräfte, aber unterdessen sind das nicht mehr sehr viele. Wir haben auch die Situation, dass wir keine festen Arbeitsplätze, also das hat etwas mit dem Setting zu tun, Arbeitsplätze haben für Dozierende. Das ist leider eines der Erben, die struktureller Natur sind und mit Peer-Coaching nicht geändert werden können. Es hat aber auch Vorteile. Das heißt, die Dozierenden, die müssen sich eben wirklich organisieren, um sich zu treffen. Sie treffen sich nicht einfach so am Büro, wo sie Unterricht vorbereiten oder so. Ja, und wir produzieren sehr viel Output an Lehre. Das heißt, dass man sich ein Bild machen kann. Wir haben pro Jahr 8.500 Menschen, die unsere Kurse besuchen. Das sind Bachelor-, Master- und Doktoratsstudierende beider Hochschulen, aber auch Mitarbeitende, akademische und ein bisschen weniger aus der Verwaltung. Für die Studierenden sind die Kurse nicht kostenpflichtig, Mitarbeitende müssen dafür bezahlen. Das heißt, es ist doch ein recht großes Volumen auch an Organisation von Lehre. Diese Sprachkompetenzen können dann in die Studienbereiche, in die verschiedenen Programme gemäß deren Reglementen angerechnet werden im Wahlbereich. Es gibt also keinen obligatorischen Spracherwerb an beiden Hochschulen nicht. Aber beide Hochschulen finanzieren dieses Sprachenzentrum, das Sprachen für Studium und Lehre, aber auch für als Zusatzqualifikation unterstützt. Und wir haben ein eigenes Qualitätsmanagement aufgebaut. Das ist, wie soll ich sagen, es ist nicht im Widerspruch und es nutzt gewisse Elemente von Universität und ETH, aber die haben nicht so ein breites Qualitätsmanagement. Es gibt eine Lehrveranstaltungsbeurteilung der Universität Zürich, die in jedem dritten Semester Lehrveranstaltung beurteilt. Die wurde vor ein paar Jahren eingeführt, relativ neu. Die ETH evaluiert ihre Lehre jedes, haben das auch jedes Semester. Sie verändern das jetzt auch durch Standardfragebogen. Wir haben in unserem Qualitätsmanagementsystem, wir berücksichtigen verschiedene Funktionen. Die Qualitätsentwicklung, die baut auf Selbstevaluation auf und dann umgekehrt eher die Qualitätskontrolle und Rechenschaftslegung, wo wir standardisierte Formen haben, auch nutzen, dass wir von der internen Evaluationsstelle alle 7 Jahre evaluiert werden. Ja, also dadurch auch diese Rechenschaftspflicht gerecht werden können. Wir sind aber überzeugt, dass die Qualitätsentwicklung besser aufgehoben ist in der Selbstevaluation als in dieser standardisierten Form von Studierendenfeedback-Überprüfung. Und da haben wir das System des 360-Grad-Feedbacks. Da sind einerseits die Peer, die gucken, die Studierenden, die Feedback geben, also nicht über diese standardisierten Formen, die Vorgesetzten, die Feedback geben, und aber auch die Stakeholder, die Feedback geben. Und das Peer-Feedback, also das ist einer dieser Quadranten, dieser 360-Grad-Feedback, das funktioniert im Moment durch kollegiale Hospitation, Fallbesprechung oder Feedback zur Materialentwicklung. Und eben das wäre jetzt noch eine Option, das auszubauen in Richtung kollegiale Beratung, als weitere Möglichkeit.
Ja. Genau. Haben Sie auch schon Erfahrungen damit gemacht, dieses Peer-Coaching mit Studierenden durchzuführen? Also das ist ja auch ein mögliches Entwicklungspotenzial, dass man Studierenden diese Fähigkeiten mit an die Hand gibt, um sich gegenseitig da zu beraten.
Das habe ich noch nicht gemacht. Also jetzt ist vielleicht auch im Rahmen unserer Angebote, die doch sehr sprachorientiert sind, oder wir machen ja Sprachausbildung, oder? Schwierig zu machen, wäre mal eine Überlegung wert. Also sicher könnten Studierende durch ein solches Angebot profitieren, oder wenn eine Hochschule, das wäre jetzt nicht das Sprachenzentrum, aber wenn eine hochschuldidaktische Einrichtung solche Angebote auch, oder eine andere, die dafür zuständig ist, solche Angebote auch für Studierende macht. Also ich denke, das ist sicher hilfreich. Ich kenne das mehr aus meiner anderen Rolle als Coach, wenn dann manchmal junge Leute kommen, die auch noch im Studium sind, dass es dort hilfreich sein kann.
Wie sieht das denn bei Ihnen persönlich in der Einrichtung, wo Sie jetzt gerade arbeiten, in dem Sprachenzentrum aus? Sie haben gerade im Vortrag den sehr schönen Begriff der Erschütterung genannt. Auf einmal gibt es eine Erschütterung und man weiß, man hinterfragt auf einmal die Dinge ganz anders. Was war denn der erschütterndste Moment bei Ihnen in der Einrichtung, der Sie dann aber weiter vorgebracht hat?
Ja, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so sehr. Ich glaube einfach an die positive Wirkung von Erschütterung, oder ich denke, für mich war es eher vielleicht ganz wichtig, aus persönlicher Erfahrung, aus meiner beruflichen Biografie, aus meiner Weiterbildung zum Coach, aus verschiedenen Tätigkeiten, ich war auch in der Erwachsenenbildung, in der Hochschuldidaktik tätig, also wirklich die Erfahrung und der Überzeugung, dass Erschütterungen ganz wichtig sind, um zu lernen. Und das habe ich auch in diese Arbeit mit eingebracht, wo ich vor 8 Jahren die Stelle übernommen habe. Und das Sprachenzentrum war noch in den Anfängen. Also da musste noch nicht so viel erschüttert werden, es musste aufgebaut werden. Aber wie kann man das jetzt machen und wie kann man jetzt die Menschen einbeziehen, viele Dozierende, zum Teil Teilzeitangestellte, die vorher sich nicht so sehr als Einheit oder als Mitglied einer Organisation erlebt haben, sondern als Einzelkämpfer. Also das, und da kann man sicher sagen, dass verschiedene Elemente von Organisationsentwicklung, wo dann das Peer-Learning in einem weiteren Begriff, nicht nur die kollegiale Beratung, einen Platz hat, ganz wichtig waren. Und ja, da gibt es dann schon wieder so Erschütterungsmomente. Also es gibt natürlich manchmal auch Erschütterungsmomente, dass dann etwas nicht so klappt oder dass es auch Grenzen gibt für diese Vorhaben. Aber ich bin sicher jemand, der das immer wieder vertritt, auch bei meinen Mitarbeitenden, dass es diese Erschütterung braucht. Und ich glaube, ich bin auch jemand, der unterstützen kann, bis zu einem gewissen Grad vorleben kann, dass Erschütterungen auch positiv sein können. Dass sie nicht einfach das Ende der Welt bedeuten oder das Ende des Sprachenzentrums, dass sie einfach weiterschauen und ich mal gucken, wo könnte das auch eine Chance haben oder so. Also diese... Und diese Haltung, dass wir einfach, ich denke, und das gilt sowohl für die Organisation, aber es gilt auch für die Einzelnen innerhalb der Restriktion, die wir immer haben, dass wir da einfach schauen, okay, was machen wir? Also eine sehr proaktive Haltung entwickeln. Und da müssen zum Teil auch, ich glaube, vielleicht manchmal Menschen aus ihrer ja, bequemen Komfortzone rausgekitzelt werden. Also das wäre dann auch eine Erschütterung. Und da sehe ich auch als ein Teil meiner Führungsverantwortung, ich habe heute im Vortrag gesagt, ein Teil von Führung ist Unterstützung der Mitarbeitenden, also damit sie ihren Job gut machen können. Da gehört zum Beispiel Ermöglichung von Weiterbildung dazu, da gehört Ermöglichung von Coaching dazu. Ein anderer Job von Führung ist auch, glaube ich, manchmal zu erschüttern, zu sagen, nee, also so kann es nicht weitergehen. Ich sage manchmal auch, ich werde auch dafür bezahlt, dass ich halt ein Motor bin und Fragen stelle und erschüttern. Ich bin auch darauf angewiesen, dass meine Mitarbeiter zum Teil auch sagen, nee, das so, also dass sie auch Widerstand leisten, da muss ich mich wieder auseinandersetzen. Aber ich denke, Erschütterung ist ja nicht nur etwas Negatives. Zuerst zerstört sie einfach mal Sicherheiten und das muss ich auch wahrnehmen und das kenne ich auch natürlich von mir persönlich, das ist nicht einfach. Ja? Also der erste Moment, den auch zu akzeptieren, dass da Mitarbeitende ratlos sind oder verzweifelt oder wütend, das verstehe ich auch und das muss man auch auffangen, aber dass man da aus diesem Jammertal dann rauskommt, nicht? Also dieses im Jammertal sitzen, das ist mir zutiefst zuwider. Ich denke auch, also von Feedbacks, ich habe, das gelingt nicht immer, aber es gelingt immer wieder mal, ja, die Mitarbeiter auch erleben zu lassen, ja, es gibt Auswege, also wir suchen nach Lösungen, wie ich gewähre so viel wie möglich Unterstützung, aber ich habe natürlich auch die Anforderung, dass da Eigenleistung, also auch um dies und damit arbeitet auch Coaching, um diese Brücke zu schlagen. Also es braucht den Veränderungswillen, sonst ist Coaching auch in der Variante Peer-Coaching wirkungslos. Wenn ich nicht bereit bin, mich einzulassen, auch etwas von mir zu verändern und nicht nur das Gefühl habe, die da draußen müssen sich verändern, dann funktioniert es nicht. Es wird dann wirklich auch verlorene Zeit sein. Und das kann ja nicht durch eine Organisation bewirkt werden, dass sich die Einzelnen wirklich einlassen. Es kann einfach unterstützt werden durch Lerngelegenheiten, durch positive Beispiele, durch gutes Feedback. Und ja. Also ich möchte einfach nochmals etwas zu der Wichtigkeit sagen oder betonen. Es ist ganz wichtig, dass wenn es darum geht, es systematisch zu nutzen, dass es von der Führung unterstützt wird, Peer-Coaching. Umgekehrt finde ich es auch wichtig, dass Führung dann Optionen aufzeigt, dass Peer-Coaching natürlich ein Setting und im engeren Sinn dann eine Methode unter weiteren ist, dass man da auch sieht, also andere Maßnahmen können auch sehr wirksam sein. Also zum Beispiel eben, es kann auch für einen Mitarbeiter wichtig sein, vielleicht mit einem größeren Verantwortungsbereich in einer Leitungsfunktion auch mal ein Coaching zu bekommen, also das Gefühl zu haben, da ist jemand allein für mich da und ich fühle mich da ganz gut aufgehoben. Also wenn es vielleicht da eher so um Entwicklungsfragen geht, um ja, Fragen der Karriereplanung, das sind dann vielleicht auch Themen, die persönlicherer Natur sind, wo man einen längeren Prozess braucht und wo vielleicht auch ein Coaching angesagt ist. Es ist auch wichtig, dass Mitarbeitende dazu angehalten werden, unterstützende Weiterbildungen zu machen, auch klassischer Art, oder wo man dann wieder schaut, wie kann man den Transfer unterstützen, das schon. Ja, also es gibt, ich denke, also ich hoffe, man hat mich nicht so verstanden, aber ich wollte sicher nicht verstanden wissen, als jemand sagt, Peer Coaching ist jetzt die Methode sowieso nicht oder das Setting, das jetzt das einzig Seligmachende ist, um unsere Zusammenarbeit oder Wirksamkeit der Arbeit zu verbessern.
Okay, ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, danke auch.